Ja, schön euch zu sehen. Guten Morgen auch von meiner Seite. Liebe ist ermutigend, so habe ich es überschrieben. Aufrichten ist tatsächlich ein Wort, das auch in dem Bereich, in dem Sprachgebrauch von Ermutigung verwendet wird. Deshalb hatte ich dir das auch mit hineingeschrieben. Liebe ist ja ein großes Thema im Jahr von mir. Und hier hängt die Jahreslosung, dessen ich mich dann etwas bemächtigt habe und unterschiedliche Aspekte der Liebe herausarbeiten wollte in diesem Jahr. Das geht immer weiter und weiter. Ich habe mir im Voraus natürlich viele Gedanken gemacht, aber es kommen auch spontan manchmal Gedanken dazu, wo ich denke, oh, es wäre auch mal interessant, und darum soll es heute gehen, zu schauen, wer hat eigentlich diese Zeilen geschrieben? Wer war dieser Saulus eigentlich mit Namen, später Paulus genannt? Verschiedene Schreibweisen, verschiedene Art und Weise, wie er sich auch an unterschiedlichen Orten genannt hat, interessanterweise. Manche nennen das ja als dieser Punkt der Bekehrung, dass er jetzt Paulus heißt und nicht mehr Saulus. Das ist so nicht ganz richtig, das ging dann auch sprichwörtlich rein. Wenn man sagt, man wird vom Saulus zum Paulus, dann drückt man sowas aus wie, man hat eine 180-Grad-Wende gemacht. Das kam dann irgendwann sprichwörtlich mit rein. Das stimmt auch ein Stück weit bei Paulus, hat aber jetzt weniger damit zu tun, dass sein Name geändert wurde oder so, sondern es hat einfach damit zu tun, dass er jüdisch geboren wurde, also von jüdischen Eltern geboren wurde, da noch mit dem Namen Saul oder Saulus und später sich eben Paulus nannte, weil er in römisch und griechischen teilweise Gebiet unterwegs war und deshalb auch nochmal diese Unterscheidung dann vorgenommen hat. Menschliche Liebe kann, ich bin ein bisschen zu schnell gesprungen, habe ich gerade gesehen, menschliche Liebe kann ein leuchtendes Bild der Göttlichen sein. Diesen Spruch von C.S. Lewis habe ich meiner Predigt immer vorangestellt, weil es mich daran erinnert, zu unterscheiden, was Liebe bedeutet. Liebe ist einfach zu großer Begriff, der wird ja auch in ganz unterschiedlicher Weise benutzt. Und auch damals war es eben nicht klar, wenn jemand gesagt hat, ich liebe dich, dann muss man erstmal überlegen, welche Liebe meint die Person denn eigentlich? Da gab es durchaus mehrere Deutungsweisen. Daher brauchte es dann auch eine Erklärung, wenn jemand sowas gesagt hat. Und es brauchte natürlich auch eine gewisse Situation. Von Partnerin zu Partner oder andersrum, wusste man natürlich in der Beziehung, was das bedeutet, und weiß man hoffentlich heute auch. Aber in anderen Situationen, wenn man das gesagt hat, hat es dann doch wieder andere Gründe und vor allem eine andere Bedeutung. Menschliche Liebe kann ein leuchtendes Bild der Göttlichen sein. Also nicht alles, was sich Liebe nennt, ist letztlich ein Bild von Gottes Liebe. Da kann sich auch manches einschleichen. Menschen können auch sehr überzeugt sein, was wir an Saulus sehen. Sie können sehr überzeugt sein von dem, was sie tun, und sie können es durchaus ohne Liebe tun. Saulus ist kein schönes, sondern eigentlich ein schreckliches Beispiel dafür, wie schnell das passieren kann. Die Zeilen, die vorne am Rahmen hängen, am Bilderrahmen beziehungsweise auf diesem Bild zu sehen sind, habe ich hier nochmal mit reingenommen. Liebe ist langmütig und freundlich. Sie kennt keinen Neid, keine Selbstsucht, sie prahlt nicht, sie ist nicht überheblich, Liebe ist weder verletzend noch auf sich selbst bedacht, weder reizbar noch nachtragend, sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Diese Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und hält allem stand. Zusammengefasst, diese Liebe hört niemals auf, sie bleibt. Das sind die Worte, auch die Paulus den Korinthern geschrieben hat, weil auch er dort gemerkt hat, ohne die Liebe funktioniert auch das Zusammenleben in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, in der Versammlung nicht. Damals hat man sich ja versammelt, noch nicht so strukturiert organisiert wie heutzutage, sondern eher auch in einer etwas lockeren Art und Weise. Man hat ja auch das Abendmahl mehr in einem Essen eingekleidet. Man hat sich viel Zeit genommen, miteinander gegessen, gelacht, getrunken und so weiter. Und das Abendmahl war ein Teil davon, meistens zum Start. Und deswegen gab es da ja auch immer wieder Probleme. Probleme, die wir nicht haben, ne? Also ich sehe zumindest keine Tupperdosen, die irgendjemand mitgebracht hat, um noch was einzupacken oder ja, für schlechtere Tage oder so vorzusorgen oder dem anderen was wegzunehmen. Das habe ich jetzt auch noch nie erlebt, muss ich ehrlich sagen. Das waren ja die Probleme, mit denen Paulus beispielhaft zum Beispiel mit den Korinthern zu tun hatte. jetzt gerade auch, weil wir heute das Abendmahl haben, nochmal kurz dieser Ausflug. Was geschieht, wenn alles in Liebe geschieht? Das ist die Frage, die sich in meiner Predigt und in der Predigtreihe mir immer wieder stellt. Ich weiß nicht, ob es die Frage ist, die der ganz frühe Saulus sich gestellt hat. Hätte er sich diese Frage gestellt, wenn er in Liebe handeln würde, dann wäre er vermutlich nicht so radikal vernichtend unterwegs gewesen, wie es eben so war, gegenüber den Menschen, die Christus nachgefolgt sind. Da war nicht so viel Liebe zu sehen und diese Liebe hat er später entdeckt. Heute eine Begegnung, die ich mitschildern will, die nicht so bekannt ist, die viele auch entweder verwechseln, weil Hananias eher bekannt ist für diese schreckliche Geschichte, der dann umfällt sozusagen mit seiner Frau. Darüber habe ich auch schon gepredigt, aber das war dann noch ein anderer Hananias. Hat übrigens auch eher mit Petrus zu tun als mit Paulus, ne, in der Apostelgeschichte. Paulus und Hananias, eine interessante Begegnung. Hananias, eine Persönlichkeit, die einmal auftritt, von der man eigentlich gar nichts weiß. Man weiß nicht, woher sie kommt, man weiß nicht, wohin sie geht. Die einfach nur eine Schlüsselperson im Leben des jungen, in Anführungszeichen, jungen Saulus ist, der er begegnet. Und diese Begegnung ist faszinierend und sie ist von der Liebe geprägt, die dort in Hananias geweckt wird. Deshalb bin ich eigentlich auch erst immer mehr darauf gekommen, diese Geschichte dem zugrunde zu legen. Weil er in Liebe handelt, Hananias. Agape, nochmal die Definition von Werner de Boer, ich fand bisher noch keine bessere, ehrlich gesagt, was die Agape-Liebe, die hingebende Liebe, die auch in 1. Korinther 13 genannt ist und auch in unserer Jahreslosung genannt ist, eine Liebe, die nichts für sich will, sondern alles hingibt und opfert und dies für Unwerte, für Schuldige, für Feinde, für solche, die ihr nichts wiedergeben und ihr nicht wirklich danken können. Also das definiert Werner de Boer, niederländischer Theologe, als Liebe, als Agape-Liebe aus diesem griechischen Wort. Und ich habe diese These aufgestellt, schon Anfang des Jahres habe ich unterschiedliche Thesen aufgestellt zu unterschiedlichen Bildern. Eins davon, ich freue mich nicht an der Ungerechtigkeit, sondern an der Wahrheit. Interessant fand ich, dass Ungerechtigkeit eben nicht mit Gerechtigkeit als Gegensatz genannt wird, sondern dass der Gegensatz von Ungerechtigkeit, Paulus hier beschreibt, Wahrheit. Und das hat etwas mit seinem Leben zu tun, etwas, was in sein Leben hineingekommen ist. Er selber beschreibt es später, wir werden es lesen, den Galatern beispielsweise als Offenbarung, die in ihm passiert ist. Also eine Wahrheit, die hineinkam, die er vorher so nicht erlebt hatte. Und deshalb auch nicht leben konnte. Alles, was ihr tut, soll in der Liebe geschehen oder alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Was passiert, wenn alles in Liebe geschieht? Ich hatte es gerade schon kurz angedeutet. Ich freue mich nicht an der Ungerechtigkeit, sondern an der Wahrheit. Zu 1. Korinther 13, was ich daraus entnehme. Und aus der Geschichte heute habe ich diese These entnommen. Ich ermögliche sichere Räume und Geborgenheit für mich und andere. Das ist nicht schwer zu erraten, dass Paulus, der frühe Saulus, eben das Gegenteil getan hat. Er hat eben unsichere Räume nicht ermöglicht, sondern geschaffen. Er war an der Speerspitze der Verfolgung des jungen christlichen Wegs. Die nannten sich der Weg, die frühe Bewegung um den auferstandenen Christus, nannten sich der Weg, interessant. Sie folgten auch einem Weg, nämlich den Weg, den Jesus von Nazareth in Worte und Taten gezeigt hat. Und das war ihr Credo, der Auferstandene, der ist nicht ein Jesus der Geschichte, der gelebt hat und gestorben ist, sondern er ist der Auferstandene Christus. Und den trugen sie weiter. Das war Paulus in dem frühen Status ein Dorn im Auge. Und er verfolgte diese Menschen, weil er eben genau das nicht ermöglichen wollte. Er wollte keine Sicherheit und Räume. Er hatte, wie so viele hohe Priester und Schriftgelehrten, auch Angst, dass sich diese Bewegung größer noch mehr ausbreiten würde. Eigentlich ist diese Angst, logisch gesehen, könnte man sagen, wäre sie recht unbegründet, denn eine kleine Bewegung, wir würden heute fast sagen, sektiererisch ein Stück weit, so wurde sie auch von manchen gesehen, die geht und kommt vermutlich wieder, da wird nicht viel draus passieren. Und noch dazu, wenn das tatsächlich eine Lüge wäre von dem auferstandenen Christus, dann wäre sie ja auch bald wieder vorbei, denn eine Lüge hält sich ja doch irgendwann auch nicht mehr. Er hätte ja ganz gelassen darauf reagieren können und die Menschen um ihn rum. Nein, irgendetwas daran störte ihn. Was war es? Es widersprach seiner Auffassung des jüdischen Glaubens. Werden wir gleich lesen. Und erstmal noch diesen kleinen Sticker, den ich von einer Homepage gesehen habe, fand ich ganz spannend. If you hate anyone because of your faith, you're doing it wrong. Also übersetzt heißt es, wenn du jemand hasst aufgrund deines Glaubens, also wenn du jemand hassen tust, dann tust du etwas Falsches, dann tust du es falsch. Glaube in der Liebe verwurzelt wird niemals zum Hass führen. Das passierte aber bei Saulus. Also sein Glaube, seine religiöse Auffassung führte zum Hass auf andere Menschen. Das ist leider heute immer noch aktuell. Glaube einer religiösen Auffassung, Überzeugung einer religiösen Auffassung, die kann ganz friedlich daherkommen, die kann ganz schön daherkommen, ganz moderat. Das gibt's im Christentum, das gibt's im Islam, das gibt's im Hinduismus und im Buddhismus, gibt's in allen Religionen, da könnte ganz friedlich daherkommen. Aber das, was Menschen daraus machen, die Radikalisierung, die Extremisierung dieses Ganzen, das ermöglicht eben keine sicheren Räume für Menschen, das ermöglicht keine Möglichkeiten des Lebens, sondern das ermöglicht und fördert vor allem Hass, das ermöglicht und fördert vor allem Gewalt. Das ist auch in heutzutage immer wieder, ich sage immer Mut zur Differenzierung, ganz wichtig zu sehen, dass nicht die Religion dahinter etwas steht, das böse Übel ist, sondern die Art und Weise, wie man diese Religion auslebt. Es gibt radikale Christinnen und Christen, die ihren Glauben so ausleben, damit die anderen Menschen hassen und das Leben nicht gönnen, die sie zum Teufel wünschen und was auch immer. Gab es zu allen Zeiten. Und genauso ist es im Islam. Es gibt radikale Islamisten. Wir haben erst letztlich diese schreckliche Tat von Solingen vor Augen. Es gibt eine großartige Doku von Funk, die müsst ihr unbedingt sehen, richtig gut, wo die betroffenen Menschen, alle Menschen, die irgendwas damit zu tun hatten, Menschen, die in unserem Land leben und andere, die aus fremden Ländern in unser Land kommen, die sich entrüstet und wirklich betroffen über diese Situation äußern. Es ist eine tolle Doku, die ganz unterschiedliche Facetten von unterschiedlichen Menschen zeigt. Wir machen leider so oft den Fehler des undifferenzierten Hinschauens. Wir glauben, dass eine Gruppe oder eine Person für eine größere Gruppe steht und dass das die ganze Wahrheit ist. Aber sie steht nicht für eine größere Gruppe, sondern oft steht diese Gruppe, steht eine radikalisierende Gruppe dahinter und diese Person steht auch nur hinter dem, was diese radikalisierende Gruppe für richtig hält. Aber sie steht nicht für die ganze Volksgruppe des Menschen und der Menschen. Das ist leider auch in den Debatten, die danach gefolgt haben, und das bedauern viele in Solingen, das fand ich sehr interessant in der Doku, das entrüstet sie geradezu, diese Politisierung, diese Instrumentalisierung dieser Tat, und das ist eigentlich traurig. Da geht ein Mensch verloren, die Familie erzählt davon, dass das dieser Mensch, der getötet wurde, nie und niemals wollte, dass da so eine Debatte darum geführt wird. Und das ist genau das, was aber Saulus damals, und ich komme wieder zurück, das ist genau das, was die damalige Zeit genauso ausgemacht hat. Eine radikalisierende Zeit, eine polarisierende Zeit. Menschen wie Saulus, der dafür stand, er stand nicht für die Liebe, sondern für den Hass. Er war einer, der genau mit Überzeugung und mit ganz großer Wahrheit, mit ganz viel Wahrheitsgehalt versuchte er diesen Weg, den diese neue Bewegung der Christusbewegung, die versuchte er zu verhindern. Wir lesen davon, dass er ein Entmutiger war, dass er einer war, der anderen das Leben schwer gemacht hat, die Menschen ins Gefängnis geworfen hat und gefoltert hat lassen. Selber hatten sie eigentlich gar keine politische Macht in dem Sinn wie zum Beispiel die römische Besatzung, sondern die religiöse Macht war ja vor allem, wir würden heute sagen, nur in ihrer Blase, in ihrer Bubble möglich. Deswegen, aus logischen Gründen könnte man sagen, hätte diese Bewegung auch ganz schnell wieder zu Ende sein können, ist sie aber nicht, aus Gründen, die Paulus später erlebt hat. Zuerst aber einmal ein, zwei Worte noch zu Paulus in diesem frühen Status. Warum passiert eigentlich so etwas? Weil man von der Wahrheit so sehr überzeugen kann, dass man überzeugt sein kann, dass man verwechselt, was die Wahrheit ist, was Gerechtigkeit bedeutet oder was Rechthaberei bedeutet. Deswegen habe ich es auch nochmal so geschrieben. Wahrheit ist das eine, Rechthaberei ist was anderes. Da bin ich überzeugt von etwas und lasse auch nichts anderes zu. Das ist kompliziert, weil Wahrheit nie hundertprozentig von uns erfasst werden kann. Menschlich gesehen ist jede Wahrheit subjektiv und wird vor allem Wahrheit, weil wir sie als Wahrheit empfinden. Das kann bei jemand anders was ganz anderes auslösen. Saulus ist das beste Beispiel dafür. Er versteht es später anders. Wir gucken mal kurz, wie er selber es beschreibt, den Galaterbrief später, da bei den Galatern. Ihr habt doch gehört, wie konsequent ich früher meinen jüdischen Glauben gelebt habe. Mit aller Kraft habe ich die Gemeinde Gottes verfolgt und wollte sie vernichten. Ich übertraf viele Gleichaltrige in meinem Volk darin, den jüdischen Glauben zu leben. Denn ich setzte mich mit voller Leidenschaft oder mit aller Leidenschaft für das ein, was von meinen Vorfahren überliefert wurde. Des Weiteren in der Apostelgeschichte beide Stellen, an denen er sich verteidigt und seine neue Stellung, seine neue Botschaft verteidigt, sein Evangelium, das Evangelium von Jesus Christus, das er dann neu verkündigt, sagt er eben im Nachhinein, ich bin ein Jude, geboren wurde ich in Tarsus in Zilizien, aber aufgewachsen bin ich hier in Jerusalem. Mein Lehrer war Gamaliel, von ihm erhielt ich meinen Unterricht, genau wie ich es dem Gesetz, wie es dem Gesetz unserer Vorfahren entspricht. Mit großem Eifer habe ich Gott gedient, so wie ihr alle es heute tut. Dieser Mix aus Unsicherheit, Rechthaberei und Angst, so habe ich es mal genannt, aber auch mit einem Stück Wahrheit, das er für sich verstand, war sehr gefährlich. Und deswegen warnt er jetzt die anderen, die auch so glauben. Es gibt immer noch Menschen, die so glauben in dieser Zeit. Und deswegen aber verteidigt er auch seinen jetzigen Standpunkt. Er ermutigt, er ist eben kein Entmutiger, sondern ermutigt die, denen er es zusagt, sowohl in Galatien als auch in der Apostelgeschichte ist es in Jerusalem, dass er deutlich macht, ich war einer von euch, einer, der vielleicht so ähnlich wie ihr, manche von euch immer noch so denken. Ich war auch einer, der gedacht hatte, das ist der Weg. Und dann passierte Folgendes, warum ist Paulus zu einem solch ein Botschafter der Liebe geworden? In der Apostelgeschichte wird es so beschrieben von Lukas, Saulus verfolgte immer noch die Jünger des Herrn, drohte ihn mit Gefängnis und Hinrichtung. Die richtigen Worte, die da verwendet würden, er drohte und schnaubte, das ist wie ein Tier, das wird eigentlich nur bei Tieren verwendet. So sehr war sein Hass auf die Menschen, die den auferstandenen Christus weitergegeben haben, verkündigt haben. Er drohte ihn mit Gefängnis und Hinrichtung. Er ging zum obersten Priester und bat um eine schriftliche Vollmacht für die Synagogen in Damaskus. Dort wollte er die Anhänger des neuen Wegs aufspüren. Er wollte sie, Männer wie Frauen, festnehmen und nach Jerusalem bringen. Und dann passiert Folgendes. Jesus begegnet Paulus. Ich bin mir nicht sicher, ob das das erste Mal ist, dass Jesus ihm begegnet. Aber auf jeden Fall wird es uns beschrieben als eine, wie er es später nennt, Offenbarung, als etwas, was er nicht einordnen kann. Lukas beschreibt es so, dass da ein Gespräch stattfindet zwischen Jesus und dem heruntergefallenen, vom Pferd gefallenen Saulus. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er fragte, wer bist du, Herr? Die Stimme antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch jetzt steh auf, geh in die Stadt, dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Und plötzlich wendet sich das Blatt, weil Paulus diesen Moment hatte, weil er ermutigt wird von Jesus. Jesus könnte auch sagen, du bist der, der mich verfolgt, du hast nichts als Strafe verdient, fahr zur Hölle oder sowas. Ja, nein, Jesus sagt das nicht, sondern er sagt Wahrheit, du bist der, du verfolgst mich, aber ich habe noch etwas vor mit dir. Das ist das, was Jesus zum Menschen sagt. Wir würden vielleicht das Erste manchmal sagen, lieber, wenn wir jemanden in der Art und Weise, wie Paulus unterwegs war, sehen. Nein, Jesus gibt ihm Zuwendung und er gibt ihm eine Aufgabe. Er spricht auch Wahrheit in sein Leben, aber es ist eine ganz andere Wahrheit, die alles Mögliche in seinen Gedanken sprengt, die sich verändert. Es verändert sich etwas in ihm. Warum Paulus, warum wird er zur Botschafter der Liebe? Weil er Zuwendung durch Jesus erfährt. Weil er neben der Wahrheit, die er gelebt hat und selbst überzeugend war er schon immer, das wurde er später, ist es nicht weggegangen, der war immer noch genauso selbst überzeugt von seiner Botschaft jetzt, aber diese Rechthaberei verlor er. Er verlor dieses Exklusive, dieses Radikale, dieses Extremistische, das kann man durchaus so in der Parallele sehen. Paulus war ein Terrorist, Punkt. Ja, Er hat Menschen gefoltert und ermordet oder ermorden lassen. Er war radikal und genauso klar und deutlich sprach er deshalb über die Liebe. Weil ein Mensch, der das so stark erlebt, der kann auf der Gegenseite, in Anführungszeichen, kann er ganz genau klar und leidenschaftlich unterwegs sein. Aber noch ist es nicht so weit gewesen. In diesem Moment flog er erstmal vom Pferd. Man könnte auch sagen, sprichwörtlich, er kam von seinem hohen Ross runter und lernte Demut. Er lernte, dass er sich einordnen muss, wenn er Christus begegnet. Bei Christus lernen wir Demut gegenüber anderen, Demut gegenüber sich selbst. Bei Christus lernen wir, aus der Ermutigung heraus zu leben. Und genau das passierte Paulus. Es geschieht ihm im Grunde genommen, wie er später sagt, er begegnet einem Ermutiger, der sich nicht von der Angst, von der Unsicherheit und auch vom Hass, vom fremden Hass bestimmen hat lassen. Hananias hätte Angst haben können und er beschreibt es auch so, das werden wir gleich lesen, dass er Angst hatte. Der hatte durchaus Sorge und logischerweise können wir das gut verstehen. Ich meine, wenn ich jetzt gerufen werde zu irgendeinem Islamisten, dann würde ich auch Sorge und Angst haben und würde zweimal fragen, ob das wirklich Gottes Stimme war, die ich da gehört habe und auch überlegen, wie ich taktisch und systematisch vorgehen will. Hananias wurde gerufen zu einem Menschen, der seinesgleichen, Hananias Brüder und Schwestern, auf bestialische Art und Weise ermorden hat lassen. Das darf man nie vergessen. Die Angst ist begründet von Hananias. Die Sorge um sein eigenes Leben, um diese verrückte Aufgabe auch. Was trieb Hananias dazu? Ich fand ein schönes Zitat von Goethe. Eines Tages klopfte die Angst an die Tür. Der Mut stand auf und öffnete, aber da war niemand draußen. Das fand ich spannend, das zu lesen diese Woche. Es begegnet mir einige Male und fand es interessant. Was passiert, wenn die Angst überwunden wird? Das sehen wir an Hananias. Ich sage dazu, das muss nicht immer so sein. Manchmal ist Angst auch etwas, was uns schützt. Das ist klar. Ja. Angst hilft uns auch vor unklugen Entscheidungen, vor Harakiri und so, ne? vor ganz verrückten Dingen. Aber es gibt eben viele Ängste, die halten uns eher zurück. Die bestimmen dann die Unsicherheit und auch einer der Gründe, warum Menschen hassen, ist auch die Angst. Die Angst, die Kontrolle zu verlieren. Die Angst, vielleicht sein eigenes Recht, das man sich über Jahre aufgebaut hat, in dem man geprägt war, loslassen zu müssen. Diese Angst hatte Paulus sicherlich auch, aber Hananias hatte die in anderer Weise. Er hatte Angst vor Paulus. Und es wird uns beschrieben, wir können es hier lesen, in Apostelgeschichte 9, 13 bis 19. Vorher heißt es dort in der Apostelgeschichte, dass Hananias eine Vision hatte. Eine Vision, was passieren wird. Ich finde es so schön, Jesus gibt Hananias eine Vision von dem, wie Hananias Saulus die Hände auflegt und ihn segnet. Und genau das passiert später auch. Hananias erfährt die volle Zuwendung Gottes, weil er das braucht. Und manchmal brauchen wir diese volle Zuwendung Gottes, diese Ermutigung, um für andere dann auch ermutigend zu sein. Oftmals sind wir aus eigener Kraft ermutigend oder versuchen uns so zu verändern, dass wir ermutigend sind. Und wir sind es oft eben nicht, weil wir selber geprägt werden von all dem, was uns beschäftigt. Weil wir selber mit unserem Alltag beschäftigt sind. Weil uns der Mut auch oft fehlt. Weil wir uns auch von Angst oft bestimmen lassen. Aber uns soll die Liebe bestimmen. Uns soll das bestimmen, was Paulus später als das bindende Element zwischen all den Fragen, die auch im Alltag einer Gemeinde auftauchen, eben wichtig ist. Das bindende Element in unserem Leben, das bindende Element für Paulus, für seine Existenz, dass er überhaupt da ist, dass er überhaupt existiert, ist für ihn der Grund der Liebe. So beschreibt er es später in 1. Korinther 13. Hier nochmal zurück. Hananias Ängste werden da deutlich. Ich habe von diesem Mann gehört, vom Hörensagen, damals die wichtigste Informationsquelle. Er hat deinen Heiligen in Jerusalem viel Böses angetan. Jetzt ist er mit einer Vollmacht von den führenden Priestern hierher gekommen. Und so beschreibt es ja Paulus selber. Er selber wollte ja noch mehr Macht. Gierig nach Gewalt, gierig nach Hass. Das macht nichts besser. Und dann sagt Jesus, er sagt gar nicht, deine Ängste sind unbegründet oder so, Hananias, stell dich mal nicht so an. Sondern er sagt ihm, geh nur hin, sei mutig, geh nur hin. Ich habe ihn als Werkzeug erwählt. Er soll meinen Namen bekannt machen vor den Heiden und ihren Königen wie vor dem Volk Israel. Geh nur hin. Und ich kann das immer wieder selber nur aus eigener Erfahrung sagen. Es ist so schwer, auf diese Stimme Gottes zu hören und zu sagen, ja Gott, ich gehe hin. Ich gehe auf diesen Menschen zu, der es mir vielleicht auch schwer macht, weil er fremd ist für mich, weil er vielleicht gar nicht glaubt, weil er einer anderen Religion angehört oder was auch immer. Es fällt mir so schwer, weil die vom Hören sagen, wir würden heute sagen, über YouTube und Co. so viel Schlimmes berichtet wird. Und ich kann nur sagen, geh nur hin. Geh auf Menschen zu, lass dich nicht von deinen Ressentiments und Vorurteilen leiten, sondern lass dich von der Liebe bestimmen, dass es in Liebe geschieht. Und dann wird etwas Gutes daraus, dann wird etwas Segensreiches daraus. Wir sehen diesen Weg Hananias, eigentlich einen kleinen Moment, eine unbedeutende Persönlichkeit. Einer vielleicht wie du und ich, Hananias, er bekommt eine Vision von Gott, er hört die Stimme Gottes, er hört darauf, er geht hin, er legt Saulus die Hände auf. Und er sagt Saulus diese Worte, Bruder Saul, Saul, Bruder, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Er nimmt Saulus hinein in diese Familie Gottes, sagt Bruder Saul, man muss sich das mal vorstellen, es ist noch gar nicht lang her, da war Saulus die führende Speerspitze aller Gewalt und Hass, dass diese Menschen, die Hananias so gerne hatte, Familie, Freunde, was auch immer, die er ermorden hat lassen, und er sagt, er legt ihm die Hände auf, muss sein Todfeind gewesen sein, ja, er legt die Hände auf und segnet ihn, und da sehen wir, was passiert, wenn wir darüber hinaus diese segensbereiten Hände haben, wenn wir zu Menschen sagen, Bruder, wenn wir zu Menschen sagen, du gehörst auch zu uns, was dann passieren kann, was ein Mensch auslösen kann, die Kettenreaktion ist groß, wir kennen die Geschichte, der Rest brauchen wir gar nicht erzählen, Paulus wird zu einem großartigen Menschen, einem Menschen der Liebe, der von der Liebe bestimmt ist. Warum? Weil er in einem Moment der Dunkelheit ein großes Licht erlebt. In einem Moment der Verzweiflung, dort wo alles über ihn hineinzubrechen und herabzubrechen scheint, dort erlebt er diese starke Macht der Liebe. Schönes Wort, du wirst niemals den Menschen vergessen, der mit einem Licht zu dir in die Dunkelheit kam. Ich kenne etliche Geschichten in meinem Leben, da kamen Menschen mit einem ganz kleinen Licht in meine ganz große Dunkelheit. Diese Situation und diese Menschen werde ich nie wieder vergessen. Die werden für immer einen Platz in meinem Leben haben, in meinem Herzen haben. Die werden auch nie, egal wie viel Zeit ich mit denen verbringe, sie werden immer einen ganz besonderen Platz haben. Ich möchte lernen, Menschen die Hände aufzulegen, innerlich mit einem Herzen bereit zu sein, segensbereites Herz zu haben. Auch wenn ich meine Ressentiments habe, auch wenn ich meine Vorurteile habe, ich möchte mich von der Liebe überwinden lassen. Auch meine Ängste, meine Sorge, meine Nöte, vielleicht mein eigenes Recht, meine Überlegungen, wie Recht und Gerechtigkeit aussehen sollte. Mich von der Liebe leiten zu lassen, was würde passieren, wenn wir das machen? Was passiert, wenn wir das machen? Wir schaffen Räume der Sicherheit und der Geborgenheit für einen Menschen. Und auch für mich, für mein eigenes Herz, für mein eigenes Denken. Wir werden uns verändern. Paulus hatte sich verändert und er kann später sagen, Gottes Gnade, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das hätte er vorher niemals so sagen können. Da hätte er gesagt, durch Gamaliel, durch all meine Vorfahren, die irgendwie mir den jüdischen Glauben nahegebracht haben, all das, das ist, was ich bin. Und deswegen tue ich, was ich tue. Nein, er hatte etwas anderes erlebt. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Er machte etwas aus dieser jüdischen Religion später, ein Argument für viele Menschen, ja, Jüdinnen und Juden zu hassen. Ja, diese Art und Weise, wie Paulus den jüdischen Glauben beschreibt. Ganz wichtig ist mir deshalb, das immer wieder rauszustellen. Hier geht's nicht um die jüdische Religion. Hier geht's das, was Paulus daraus gemacht hat, was seine Folgerungen, seine Schlussfolgerungen aus dieser Religion sind. Das kann in jeder Religion fanatisch, extremistisch und radikal werden. Das hat nichts in erster Linie mit dieser Religion zu tun. Das ist ganz wichtig. Wir haben ein absolut zu kritisches Bild von Religiosität. Und es ist schade, dass es so ist. Denn Religion heißt nichts anderes wie Rückbindung, Rückverwurzelung. Etwas, was uns Halt geben kann und Orientierung. Und es gibt vielen Menschen Halt und Orientierung. Ein letzter Satz, behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten. Und du hilfst ihnen zu werden, was sie sein können. Wieder von Goethe, interessanterweise. Spannender Satz, behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten. Und du hilfst ihnen zu werden, was sie sein können. Ich wünsche uns diesen anderen Blick, diesen Blick der Liebe, dieses bestimmende Element der Liebe, die mich und andere anders sehen lernen. Bei Saulus hat es komplettes Leben verändert. Hananias ist danach nicht mehr aufgetreten. Manchmal ist es so. Wir sind vielleicht gar nicht so bedeutend aus unserer Sicht. Aber für den anderen Menschen könnten wir die ganze Welt sein. In diesem Moment veränderte sich sein Leben. Saulus, als er die Hände aufgelegt bekommt, bekam ein neues Leben. Wie er später sagt, Christus, der ihn schon immer gehalten hat. Er sagt den Galatern ja auch nichts anderes. Von Mutterleib bin ich erwählt und berufen, aber jetzt ist Christus in mir offenbart worden. Und deshalb kann er genauso reden, wie er dann geredet hat. Und ich wünsche mir sehr, dass das, was in dem Lied, das wir gleich singen, in dem Videolied, dass das auch bei uns immer wieder passiert. Da heißt es in einem Satz, mein ganzes Sein tritt in Gnade ein. Nichts kommt deiner Liebe gleich, Gott, du bist mein Retter. Dass das ganze Sein, das ganze Denken, unser ganzes Handeln von dieser ermutigenden und stärkenden Liebe bestimmt ist, von dieser Gnade Gottes, die auch das Element in unserem Leben sein kann, das mich und andere verändert. Amen.